Sonntagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie und freue mich, dass Sie heute hier bei uns an einem spannenden Fußballwochenende in der österreichischen Fußball-Bundesliga vorbeischauen. Der neue Tabellenführer heißt Salzburg, nachdem der SK Sturm unglücklich heute Abend in Wien gegen Rapid mit 1:2 verloren hat und am anderen Tabellenende unter Anführungszeichen gewinnt der GAK erstmals in dieser Saison ein Bundesligaspiel. Über all das wollen wir hier heute mit einer kompetenten Runde plaudern und das ein oder andere analysieren. Ich begrüße sehr herzlich den Präsidenten des SK Sturm Graz, des Meisters. Er ist auch Bundesliga-Aufsichtsrat. Christian Jauch, schönen Abend, danke fürs Kommen.
Schön, dass ich eingeladen wurde.
Außerdem bei uns der neue Sportdirektor des GAK, knapp 2 Monate im Amt, Tino Wawa. Schönen Abend.
Hallo, schönen Abend, danke für die Einladung.
Und komplettiert wird die Runde von meinem Kollegen, Sky-Reporter Michi Ganhör. Hallo Michael.
Hallo.
Danke fürs Kommen natürlich auch und an Sie natürlich die Einladung, falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben über die sozialen Medienkanäle von Sky Sport Austria, können Sie dies tun. Wir werden auch das ein oder andere versuchen, im Rahmen unserer heutigen Talk- und Tore-Sendung zu beantworten bzw. die Fragen an unsere Gäste weiterzugeben. Herr Jauck, kann Fußball brutal sein?
Ich würde sagen, wenn man so wie ich heute mit dabei war und ich bin der Meinung, wir waren nicht das schlechtere Team, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Es tut natürlich weh. Wir haben uns heute, glaube ich, mit einer tollen Energie auch gezeigt. Ich hätte nicht geglaubt nach der ersten Halbzeit, dass wir das Spiel verlieren, aber das kann passieren. Das war irgendwie so der letzte Punch, hat wahrscheinlich auch gefehlt. In beiden Spielen gegen Rapid 2-1 verloren. Aber ich würde sagen, wir nehmen was mit. Wir lernen draus, der letzte Punch gehört dazu, dann kommt auch das Ergebnis.
Schmerzen Niederlande gegen Rapid besonders?
Ja, natürlich. Also Rapid, Sturm, das ist schon von der Emotionalität, von den Fans her, glaube ich, das Beste, was der österreichische Fußball zu bieten hat. Auch heute war es wieder ausverkauft, Auswärtssektor, Stimmung war hervorragend. Ja, ich hätte mir natürlich zum Schluss gewünscht, dass unsere Fankurve gejubelt hätte.
Ja, war nicht der Fall. Reden wir auch gleich über dieses Spiel. Dafür hat der Stadtrivale des SK Sturm, der GAK, seinen ersten Saisonsieg gestern am Abend gefeiert gegen den SC Rheindorf-Altach. 3:1 am Ende. Tino Wawra, wie gelassen, wie erleichtert war dann insgesamt die Atmosphäre in der Merkur-Arena bei den GAK-Verantwortlichen?
Ja, der Stein, der da runtergefallen ist gestern, war natürlich schon sehr groß, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es war jetzt da ein erster Schritt. So ehrlich müssen wir auch sein. Wir haben jetzt in 12 Spielen einmal gewonnen und sind auch im Cup ausgeschieden. Also es ist jetzt kein Grund zur Euphorie. Ich glaube, wir können das auch richtig einordnen, aber in der Tonart sollte es halt jetzt weitergehen.
Genau. Wollen wir gleich auch reden. Michi, insgesamt die Liga, erster Rückrundendurchgang an diesem Wochenende. Wie bewertest du das Gesehene? Es sind ja viele Dramen, oder man könnte es anders sagen, es ist eigentlich ziemlich spannend.
Ja, also spannender geht es ja de facto kaum. Also das ist ja wirklich für den neutralen Zuschauer für da vielleicht schwierig, das mitzuerleben. Aber für den neutralen Zuschauer, für den neutralen Fan oder generell für die Fans, was will man denn mehr? Also diese Spannung ist ja wirklich nicht zu überbieten. Das Ganze wird sich zuspitzen. Es wird eng bleiben. Ich glaube, das können wir auch wieder prophezeien. Schon wenn wir zurückdenken, was vergangene Saison das für ein Finish war um den Meistertitel. Und aktuell schaut es ja wieder so aus, als ob das so werden wird, so eng wieder alle beisammen sind. Es ist unfassbar spannend, es ist richtig cool zum Zuschauen, deswegen lieben wir ja das Ganze, glaube ich, auch einfach diese Österreich-Bundesliga. Die Qualität, das ist eine andere Frage, die wir wahrscheinlich heute auch besprechen werden, dann vor allem vielleicht im internationalen
Spannung,
Vergleich.
Spannung vor Qualität, könnte man vielleicht auch sagen, aber man kann vielleicht nicht alles haben. Spannend war es ja heute auch zum Leidwesen von Christian Jauck in Wien-Hütteldorf beim 1:2 aus der Sicht des Meisters gegen Rapid. Wir können noch mal kurz auf die Tore blicken. Nach 39 Minuten das 1:0, zweiter Saisontreffer von Maurice Malone. Und auch wenn Sturm dann dieses Spiel über weite Strecken bis zur 60., 70. Minute im Griff gehabt hat, gibt es dann diesen Ausgleichstreffer von Matthias Seidel, 114 km/h, 30 Meter Entfernung und 75. Minute dann das Eigentor von Lavallee. Jetzt kenne ich Sie auch schon länger. Sie sind ja vor allem auch ein Fan des SK Sturm. Ja? Leidet man da dann besonders mehr?
Ja, natürlich. In so einer Situation, wenn du, sage ich, die Chance hast, und das war, glaube ich, heute gegeben, in Hütteldorf zu gewinnen, dann sind das halt gerade für unsere Fans, dort, wo die Leidenschaft, wo die Begeisterung so wichtig ist, immer ein emotionales Highlight. Es ist anders gekommen, so ist der Fußball. Fußball ist immer für Überraschungen gut. Mir war aber klar, wenn du 1-0 führst, du brauchst immer das zweite Tor. Ja. Chancen dazu gab es, ich glaube, mehr als genug. Es ist dann anders gekommen, ein Traumtor. Und dann
können wir übrigens gleich nochmal draufschauen, diesen Freistoß von Matthias Seidel. Und ich möchte nur den Dino Wawra einbinden, denn Dino Wawra hat ja Sportdirektor von Blau-Weiß Linz, Matthias Seidel, verpflichtet. Man kann sagen, in dem Weg zum Profifußball geebnet. Mittlerweile ist er Teamspieler und schießt solche Freistöße. Ist das bekannt, dass er das kann?
Ja, das war bekannt schon, dass er das kann. Aber ich muss echt sagen, den hat er heute unglaublich getroffen. Nur dazu wirklich mit 2-3 Schritten Anlauf nur, war echt ein klasse Tor.
Ja, muss man auch so sagen.
Ja, absolut. Anerkennung fürs Tor. Ich hätte mir es gewünscht, uns wäre heute noch so ein Schuss ausgekommen. Erste Tor war, glaube ich, sehr schön von uns herausgespielt und wir haben auch sonst noch gute Möglichkeiten vorgefunden.
Genau, können wir auch darauf noch vielleicht die eine Chance von Ota Kitaschwili blicken. Das war wenige Augenblicke vor dem Ausgleichstreffer, die Großchance aufs 2-0. Und eigentlich macht er den, könnte man fast sagen, Michi.
Normalerweise ein Spieler wie er, seiner Klasse. Auf der anderen Seite könnte man sagen, der hat schon so viele Spiele für Sturm Graz entschieden. Jetzt war es in dem Fall heute einmal nicht so.
Ja, der Kit ist für uns enorm wichtig auch. Ich glaube, er war nicht umsonst der Spieler des Jahres in den letzten beiden Meistersaisonen. Aber wie früher schon gesagt wurde, für die Fans ist es eigentlich optimal. Danach haben wir ja im Frühjahr auch noch die Punkteteilung. Das heißt, es gibt derzeit, wenn man sich das genau durchsieht, ja in Wahrheit überhaupt keine Abstände. Ja. Und ist vielleicht auch einer der Gründe, warum manche gesagt haben, das ist ein bisschen sind zu viel an Spannung. Ja. Gerade jene, die vielleicht im Abstiegsplayoff sich dann befinden und daher auch die Entscheidung von allen Vereinen der österreichischen Bundesliga sehr klar, ist durchaus nachvollziehbar. Aber die Spannung ist da und wir nehmen mit, dass wir auch darauf aufbauen können, dass es heute von der Energie und spielerisch auf jeden Fall mal ein Fortschritt gegenüber den anderen beiden Partien war.
Ich sehe an Ihrem rechten Handgelenk ja noch das Band vom VIP-Club. Das ist aber kein Glücksbringer. Ich glaube, den müssen wir dann irgendwann...
Ja. Also man sieht, ich bin ja jetzt direkt vom Stadion her. Man kann jetzt die rechte Hand anschauen. Es ist alles schwarz und weiß. Das ist natürlich auch auf unsere Sponsoren. Ja, ich bin normalerweise nach Niederlagen bin ich nie in einem besonders guten Zustand. Und wenn man gegen Rapid verliert, dann... ist es natürlich noch einmal tragisch. Aber wenn, ich sage jetzt einmal, im Herbst geht es leichter als im Frühjahr.
Genau, im Frühjahr werden ja meistens da die großen Entscheidungen Spiele, genau. Gefällt, weil Sie sagen, in einem nicht so positiven Zustand, durchaus nachvollziehbar, auch die Spieler übrigens Ihrer Mannschaft, außer Jürgen Säumer wollte keiner ein Interview geben, auch nicht Ota Kitaschwili, auch nicht Jan-Goran Stankovic, kennt man gar nicht von Ihrer Mannschaft.
Das weiß ich nicht, da haben Sie wahrscheinlich mehr Erfahrung, Sie machen die Interviews, aber ich glaube, die Mannschaft war heute einfach bei dem, was sie investiert hat, enttäuscht, dass am Ende eine Niederlage geworden ist und ja, wenn man so groß enttäuscht ist, ist man vielleicht nie jetzt freudig für ein Interview bereit. Aber grundsätzlich gehören Niederlagen auch dazu. Aus jeder Niederlage kann man etwas lernen, kann man auch etwas mitnehmen. Wir wollen uns jeden Tag verbessern. Und auf das können wir heute mal aufbauen grundsätzlich.
Genau. Schon interessant, oder? Weil man zeigt irgendwie was aus. De facto war trotzdem Sturm, sage ich, für mich persönlich einmal, auch wenn es so spannend war, aber das stabilste Team bisher in dieser Saison von allen Teams. Gleich hat man auch gehabt diese Phase, wo es mit den Ergebnissen
alle haben ihre Probleme.
Ja, genau. Jeder hat einmal die Phase gehabt, wo es nicht läuft. Ja. Jetzt hat gerade diese vielleicht Sturm ergebnistechnisch, Leistung halt kann man schwer was aussetzen. Ja. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass dann eigentlich das so abgeschirmt wird. Das war ja beim GAK, die an dem Wochenende das erste Mal gewinnen im 12. Versuch, die ja immer sozusagen da ihr Seelenleben, wenn ich da an die Interviews denke, nach außen getragen haben, was ich ja persönlich auch für alle, auch für die Identifikation mit den Fans ja wirklich super finde. Ja, darum finde ich das nur bei Sturm halt eigentlich sehr, sehr interessant. Ja. Ja, wenn man es nicht so gewohnt ist, sage ich mal. Ja.
Was man vielleicht schon sagen muss, in den letzten drei Bundesligaspielen hat der SK Sturm 8 Gegentore erhalten. Tino Wawra, jetzt auch wenn man vielleicht über den GRK dann mehr redet als Sportdirektor, aber wenn man das beobachtet, ist das dann ein Zufall, auch wenn man da gegen Blau-Weiß Linz gewonnen hat, 4-3, aber es ist schon auch ein Zeichen, oder? Dass es vielleicht, oder ist es nur einfach Unglück?
Nein, Unglück nicht, aber es ist einfach gerade vielleicht so eine Phase, wo es nicht ganz so rund läuft, aber ich glaube, bei Sturm Graz, das ist schon sehr, jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also so eine Krise, oder Krise in Anführungszeichen, würde ich gerne haben.
Ja. Was soll ich jetzt drauf sagen? Ja. Wir sind natürlich auch, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Im Innersten sind wir ruhig, wir kennen unseren Weg, wir haben eine klare Strategie, die verfolgen wir weiter. Und wie das auch jetzt von den Experten gesagt wurde, das ist nicht eine Gerade zum Ziel. Ja, du hast natürlich auch immer, sage ich, die eine oder andere Abbiegung und es gibt eine Kreuzung und da ist vielleicht auch einmal rote Ampel. Das gehört dazu und ich glaube, das ist wichtig auch in einem Jahr. Wir haben in den letzten beiden Meisterjahren die Meisterschaft entschieden in den letzten 15 Minuten. Das vergessen die wenigsten und ich kann mich noch erinnern, als wir so vielleicht nach der Transferzeit die ersten Resümees bekommen haben, waren viele sehr kritisch und dann hat man den Vergleich gezogen. Im vergangenen Jahr zu dem Zeitpunkt hatten wir sogar weniger Punkte. Ich glaube, man muss auch die Phase jetzt, in der wir stecken, auch junge Spieler zu integrieren, Spieler auch aus dem eigenen Nachwuchs, ist uns immer ein bisschen vorgeworfen worden. Ich glaube, die Dinge kommen jetzt auch besser. Ich glaube, das wird auch sich, bin ich zutiefst überzeugt, im Frühjahr zeigen, dass sie sich weiterentwickeln. Also die Phase ist einfach, dass man nicht nur punktet, sondern dass man natürlich auch die Gesamtentwicklung und den Einbau der jungen Spieler entsprechend positiv begleitet.
Man hat ja nicht nur die Meisterschaft,
braucht man Zuversicht.
Ja, das braucht man immer, in allen Lebensbereichen, würde ich mal sagen. Aber vor allem ganz wichtig ist ja auch zu erwähnen, dass man nicht nur die Meisterschaft in den letzten Minuten jeweils entschieden hat zugunsten des SK Sturm, sondern dass man auch in den letzten drei Transferzeiten wesentliche Spieler abgegeben hat und trotzdem sehr erfolgreich ist. Darüber wollen wir gleich noch reden, wollen wir vielleicht davor noch den Blick auf die Tabelle machen, um uns auch nochmals zu veranschaulichen, dass nach 12 absolvierten Spielen, unter Anführungszeichen, Salzburg Erster ist, aber Sturm nach Verlustpunkten eigentlich auch Erster ist, denn Sturm hatte noch Anfang Dezember das Nachtragsspiel gegen die WSG, könnte mit einem Sieg also Salzburg überholen und auf Rang 1 vorziehen. Und wir sehen auf der anderen Seite auch, beziehungsweise bevor wir den GRK reden, dass er am kommenden Sonntag Sturm gegen Salzburg spielt. Michi, dann hör. Das ist natürlich dann schon ein echtes Kracherspiel.
Definitiv, also auf das können wir uns freuen. Wird auch wieder die Spannung definitiv da sein. Wenn wir bei dem Vergleich machen, aktuell ist es halt so, jetzt nach 11 Spielen hat man im Vorjahr 25 Punkte gehabt, jetzt sind es 21. Das nur dazu. Es ist einfach spitz auf Knopf.
Da war noch Christian Ilzer sogar Trainer damals, muss man sagen. Ne?
Genau, ja, aber schon spannend einfach, wie sich das die ganze Saison das SK Sturm, finde ich, auch bisher gestaltet hat. Ja? Denn eigentlich ist mir auch bis jetzt noch gar nicht so klar, die Zielkommunikation, die hat es ja de facto auch noch nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, Mitte September ist man reingegangen in die Länderspielpause. Wir definieren, dann ist es aber auch noch nicht wirklich so klar geworden. Also das ist schon ein Punkt, das hat mich schon sehr, sehr verwundert eigentlich von Sturm. Klar, man baut die Jungen ein, aber das hat es noch nicht.
Präsident will immer Meister werden, oder?
Also das war eure Lieblingsfrage einige Wochen lang. Die wurde häufig gestellt.
Ja, sie wird noch immer gestellt.
Sie wird noch immer gestellt, ja. Das, was wir wollen, ist immer das Optimum aus unseren Möglichkeiten herausholen. Ja. Und das heißt jetzt einmal bis zur Meisterrunde die beste Ausgangsposition finden, hast aber natürlich auch trotzdem beides tun. Entwickeln, junge Spieler heranführen und schauen, dass wir uns als Mannschaft vom Gesamtgefüge bestmöglichst dann auch in der Meisterplayoff präsentieren. Und dort gibt es Millimeterentscheidungen. Und das, was wir immer wollen, ist nach dem höchsten Streben. Das ist auch klar. Ja. Man kann es so nicht immer erwarten. Das ist so ein bisschen das Thema, weil die Frage früher auch so ein bisschen gestellt wurde, ne, in Graz. Die Rahmenbedingungen, die wir hier vorfinden, ja, die halten uns eher zurück. Ja. Das heißt, die Performance der letzten Jahre liegt, das zumindest einmal das, was ich aus der Sicht des SK Sturm sagen kann, über unseren Möglichkeiten. Ja. Und auf das bin ich ja stolz. Und das muss uns auch heuer in diesem Jahr wieder gelingen. Aber gleichzeitig haben wir auch die Infrastruktur-Themen.
Nehmen wir noch.
Über die können wir hoffentlich dann auch
genau, noch. Genau, wollte noch abschließen, erzählen. Sportlich, Sturm jetzt dann mit 3 Heimspielen in Folge, also zunächst Nottingham, Europa League, da gegen ein Premier League Team, natürlich große Herausforderung, aber eben auch die Chance, vielleicht für Österreich auch und nicht nur für den SK Sturm Punkte zu machen, und dann 2 Heimspiele in der Meisterschaft, Salzburg zunächst, und nach der Meisterschaftspause gibt es dann das Heimspiel gegen den LASK, also auch ein mit Sicherheit hochinteressantes Spiel dann zwischen dem SK Sturm und dem LASK, zu sehen natürlich bei uns auf Sky, und weil wir auch die Tabelle gesehen haben. Dino Wawra hat schon gesagt, der GAK natürlich trotz des ersten Saisonsiegs weiterhin Tabellenschlusslicht, aber eben mit dem ersten Dreier. Und die Frage, die sich natürlich stellt, Dino, ist, wie war das auch für Sie, diese mentale Situation, dieser Druck, der sich da auch aufgebaut hat in den letzten Tagen und Wochen vor diesem Heimspiel gegen Altach?
Ja, extrem schwierig natürlich. Also der Druck kommt ja nicht nur von innen, sondern irgendwann wird er dann auch von außen sehr, sehr groß, wenn du, ja, und du, wie gesagt, so eine lange Durchstrecke hast. Aber ich glaube, was uns immer ausgezeichnet hat, auch voriges Jahr schon in der Quali-Gruppe dann einfach, ist, dass wir zusammenstehen, dass wir ruhig bleiben. Und das haben wir auch jetzt wieder gemacht. Weil ich glaube, wenn du von was nicht überzeugt bist, dann musst du, glaube ich, gleich reagieren und irgendwas verändern. Aber wenn du überzeugt bist, dann musst du auch als Führungsperson eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Und das haben wir, glaube ich, gemacht. Und ja.
Also Sie sind überzeugt, offensichtlich, von Trainer und von Mannschaft.
Ich bin überzeugt, das habe ich immer gesagt. Also ich glaube, wir haben auch immer jetzt da gesagt, dass wir total hinterm Pferd stehen, hinterm Trainer und auch hinter der Mannschaft. Aber irgendwann ist halt einmal der Punkt gekommen. Und gestern war halt so ein Spiel, wo du dann auch wirklich liefern musst. Und dann zählen auch irgendwann noch mal die Punkte. Und ja, ich glaube, gestern war schon ein gefühltes Endspiel, so ein bisschen für uns alle, für die Saison auch. Und ich glaube, das haben wir aber mit Bravour gemeistert gestern.
Mit Sicherheit eine gewaltige Belastungsprobe, die es da gestern gegeben hat für den GAK bei diesem Heimspiel gegen Altach, für den Trainer oder den Trainerstab, für die Spieler und natürlich auch für alle Verantwortlichen. Nach 11 sieglosen Spielen gab es also dann endlich aus der Sicht des GAK den ersten Dreier, Markus Klima.
Sehr große Erleichterung, nicht nur bei mir, ich glaube, bei jedem GAK-Anhänger, ob er jetzt halt da war oder nicht.
Die ganzen Emotionen, was da alles abgefallen ist, auch wie man es an meiner Stimme merkt, das kann einiges bewirken.
Aber davor 11 Runden. Enttäuschung, Verzweiflung und Ernüchterung Woche für Woche. Die wenigsten Tore geschossen, die meisten kassiert. 11 quälende Runden, kein Sieg. 11 Runden lang. Der Geist, dein Feind. Daniel Maderna, schon lange in diesem Geschäft dabei. Abgebrühtheit, Fehlanzeige.
Da würde ich lügen, wenn ich sage, das befasst mich nicht. Das ist ein brutal heikles Thema, glaube ich, mentale Gesundheit. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich glaube, wenn du da nicht den richtigen Background hast, die richtigen Leute rund um dich, kannst du da in ein brutales Loch fallen. Das ist ganz menschlich, dass du nach solchen Serien dich einfach fragst, hey, vielleicht ist es zu wenig, vielleicht geht es einfach nicht aus. Mental brutal, wir sind ja trotzdem nur Menschen. Das ist ja mehr als ein Job für uns.
Dieser Job. Es ist ein täglicher Kampf. Ihn einmal zu gewinnen, diesem Druck standzuhalten, das ist Wellness für Körper, Geist und Seele. 3 Tore. Jedes einzelne löst eine Fessel.
Ja, gutes Gefühl natürlich. Ich glaube, wenn man so lange nicht gewinnt und jetzt meinen ersten Saisonsieg, aber ja, ich glaube, es ist eine Runde früher als voriges Jahr.
Eine kräftezehrende Angelegenheit. Didi Elsnick erlebt viele Auf und Abs mit dem GAK. Mitte September sein Rückzug.
Es war eine unglaublich schöne Reise. Es waren jetzt knapp 5 Jahre. Und es ist dann teilweise schon auch ein gewisser Abnutzungsprozess auch im Gange. Und das vorige Jahr nach dem großen Meilenstein, den wir erreicht haben mit dem Aufstieg, war aber im ersten Bundesliga-Jahr schon sehr, sehr herausfordernd.
Sein Nachfolger, Tino Wawra. Sofort mittendrin.
Ja, es ist eine andere Situation, weil wir haben ja vorher, war der Tino schon im Verein drin. Also es war ja ein Er hatte schon eine Funktion im Verein gehabt und dann war man schon ein bisschen näher beim Dino. Der Didi war der Sportdirektor und dann hat man schon diese Beziehung zum Dino gefunden und dann ist er zum Sportdirektor geworden. Also man hat jetzt nicht was Neues geholt, es ist nicht, wie gesagt, was Unbekanntes. Man kennt ihn schon eigentlich voll gut, finde ich.
Voll gut. So wie gestern Abend. Die große Erleichterung. Halleluja.
Ja, da haben wir noch gesehen am Schluss Ferdinand Feldhofer mit Fofana und mit Ihnen. Was gab es da noch zu besprechen?
Nein, der Sadik war immer Stammspieler und auch zu Recht. Jetzt ist für ihn nicht so gut gelaufen, die letzten Spiele hat er nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, der Ferl hat ihm einfach nur gesagt, dass er halt gestern, wie er reinkommen ist, ganz einen wichtigen Part erfüllt hat und hat ihm einfach gelobt. Und wir haben gesagt, genau solche Spieler brauchen wir eigentlich, damit wir unser großes Ziel erreichen.
Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, man muss den Ball flach halten, wenn ich das so übersetzen darf. Nur wenn man einmal gewinnt, ja, ist noch lange nichts erreicht. In der Tat, Tabelle haben wir schon gesehen. Wir haben noch ein paar Fakten zusammengetragen, die den GAK aktuell betreffen. Nach 12 absolvierten Spielen in der österreichischen Fußball-Bundesliga-Saison 2025-26. Befreiungsschlag, könnte man auch ein Fragezeichen noch dahinter setzen. Also erstmals in diesem Kalender im Übrigen 3 Tore in einem Pflichtspiel. Hat auch gedauert. Nur eines dieser 13 Pflichtspiele konnte man eben gewinnen. Und nur 3 der 23 Pflichtspiele unter Ferdinand Feldhofer hat der GAK gewinnen können. Zweimal gegen Altach, einmal gegen den LASK. Ferdinand Feldhofer, Punkteschnitt 0,9. Sie haben schon gesagt, Sie haben das Vertrauen und Sie sehen auch täglich die Arbeit von ihm. Aber ganz ehrlich, wie eng wäre es denn geworden, wenn das gestern schiefgelaufen wäre?
Ich habe es ja vorher schon gesagt, natürlich war mir klar, dass die Frage heute kommt, wie wäre es gewesen, wenn das gestern nicht geklappt hätte. Ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen. Also,
es soll unterschiedliche Fraktionen geben beim GAK.
Ja, die Fraktionen, die sind mir eigentlich egal. Wenn ich Sportdirektor bin, dann werde ich entscheiden, wer Trainer ist und sonst bin ich ja fehl am Platz. Deswegen, ja, wie gesagt, ist schwer zu beantworten und ich bin auch froh, dass das hypothetisch ist jetzt. Weil es wäre natürlich schon darauf ankommen, wie performen wir. Sehe ich da eine Mannschaft am Platz, die intakt ist, die läuft für den Trainer und gewinnt dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Aber Fakt ist, gestern sind 11 plus alle, die dann reinkommen, sind gelaufen und ich glaube auch für den Trainer.
Michi, nachvollziehbar, dass der GAK ruhig geblieben ist. Im Vorjahr war es nicht so. Da hat man relativ früher Gernot Messner
früher
und dann noch sogar René Bombs ausgetauscht.
Genau, apropos Bombs, den hat man noch auf der Payroll. Das, denke ich, ist dann auch ein Grund, warum man ja eben da jetzt vielleicht nicht so schnell auch schießt, weil dann hätte man noch einen Trainer, man müsste noch einen zahlen. Auf der anderen Seite natürlich ein Abstieg ist am teuersten. Das ist, glaube ich, da allen klar. Aber mit Ferdinand Feldhofer auch einen Trainer verpflichtet für ein Langzeitprojekt, auch für die zweite Liga. Das ist ja dann auch nochmal finanziell was anderes, wenn der Verein ja der Vertrag auch da gültig gewesen wäre. Aber was
bis 2027, ne?
Genau, darum glaube ich auch, das ist ein Grund durch Punkteteilung, dass man nicht ganz abgerissen ist, dass man da jetzt noch ruhig geblieben ist. Und eins hat man ja wirklich gesehen, die sind wirklich alle marschiert gestern. Ja, und die Emotionen auch nach Abpfiff, das ist schon eine Mannschaft, die da intakt ist. Also das war absolut sichtbar. Und wichtig, natürlich die 3 Tore, jetzt hat man in einem Spiel die Hälfte der Tore erzielt, die bisher in dieser Saison erzielt wurden. Mhm. Und vor allem wichtig, glaube ich, auch, wer sie erzielt hat. Zum einen der Hofleitner, zum anderen der HRKT, das sind ja auch die Neuzugänge, die Transfers, Tino, wo sie ja auch mit dabei waren. Und das sind ja gerade die Spieler, von denen man sich ja bisher ja auch mehr erhofft hat. Und dass die immer mal zünden, das ist, glaube ich, enorm wichtig für alle Beteiligten da. Die Frage, die mir aber schon die ganze Zeit eigentlich schon begleitet beim GAK ist, der Ferdinand Feldhofer hat wirklich alles probiert bisher. Also der hat systemtechnisch alles probiert, spielertechnisch alles probiert. Was will er? Also quasi, wie will der GAK spielen? Auf blöd gesagt.
Weil einmal nichts anher erkennt nicht.
Ja, es muss ja nichts heißen, dass ich nichts erkenne, aber deswegen frage ich ja. Weil einmal ist es ja doch dann sehr defensiv. Gestern waren wir auf der anderen Seite wieder doch sehr früh, auch beim Anlaufen, beim Anpressen. Ist es der Umschaltfußball? Ist es dann eher doch
bald? Die Frage ist ganz leicht beantwortet. Ich würde GRK so sehen, wie er gestern gespielt hat. Auch nämlich mit der Höhe, wo wir attackiert haben gestern. Natürlich gibt es dann gewisse Gegner, wo man sich vielleicht ein bisschen anders verhält. Aber grundsätzlich würde ich gerne den GRK so sehen, dass wir früh anlaufen, dass wir aggressiv sind, dass wir noch vorverteidigen, dass wir die ersten Bälle nach vorne spielen und einfach mit Leidenschaft. Und ich glaube, gestern genau so stelle ich mir das vor. Und ja, warum es bis jetzt bei dem einen oder anderen noch nicht geklappt hat, ich glaube, dass man halt auch noch nicht so richtig die Formation dann gefunden hat vorne, mit welchen Spielern spielt man. Ich glaube, gestern das erste Mal mit Hofleitner, Harakate, die finde ich ganz gut zusammenpassen. Aber es ist halt auch nicht immer gegangen. Der Hofi war jetzt schon immer sehr verletzungsanfällig, wird er jetzt wahrscheinlich wieder ausfallen, hat er in der Pause raus müssen. Das sind dann immer so Faktoren, warum es dann nicht rund läuft oder warum man die Idealformation halt noch nicht findet. Aber ich glaube, gestern war es schon so, wie wir uns das vorstellen.
Wie würden der Sturmpräsident den GRK gerne sehen? Ich frage ganz direkt, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga?
Also die Frage grundsätzlich habe ich erwartet. Und egal, ob das der Lokalrivale ist oder ob das andere Vereine in der österreichischen Bundesliga betrifft, ich kommentiere das einfach nicht.
Wie ein Politiker.
Nein, überhaupt nicht. Was soll ich,
aber Davi ist doch schön, oder?
Na, was soll ich jetzt sagen? Ja. Nein, es gibt Leute, die sagen, dass Davi ist nur immer das Spiel mit den meisten Einnahmen. Ich kann nur sagen, nachdem wir die letzten 2-3 Saisonen praktisch bei jedem Spiel ausverkauft waren, mag das vielleicht für den Lokalrivalen gelten, für uns nicht. Mhm. Für uns ist es so ziemlich das schlechteste Spiel finanziell, weil die Sicherheitskosten mit Abstand die höchsten sind. Und wir wollen, dass das auch immer ordentlich über die Bühne geht.
Genau. Sie sagen Lokalrivale. Dafür tun wir auch alles. Darf man den Namen nicht sagen? Als Sturm für den Oh ja schon, oder?
Doch auch.
Okay. Ja, nein, weil bei Rapid und Aus, das ist ja auch sehr heikel. Also ist ja, da erwähnt der eine den anderen nie, also mit Namen meine ich.
Ja, na, mit den Wiener Vereinen möchte ich nicht unbedingt verglichen werden. Also. Sturm ist Sturm. Gut.
Sie haben vorhin über die Kaderstruktur beim SK Sturm gesprochen. Da wollte ich gleich sprechen, möchte davor noch das vielleicht beim GRK abschließen, weil es der Michi Gani auch angesprochen hat. Ja, Thema war natürlich die Offensive. Sie haben mit Didi Elsnig ja gemeinsam den Kader auch zusammengestellt. Die Offensive wurde sehr stark kritisiert. Materna, Hofleitner, echte Stürmer, aber vielleicht eben nicht Stürmer von dem Format, zumindest bisher. Und auf der anderen Seite Zipot, Harakate und der unter Anführungszeichen Regionalliga-Stürmer Brenki, der auch verpflichtet wurde. War das ausreichend? Oder ist das ausreichend? Wenn man es kritisch sieht, man könnte sagen, also, bisher war es natürlich, was das Toreschießen betrifft, das große Thema beim GRK. Oder ist es jetzt falsch aufgezogen, das Thema, weil natürlich die gesamte Mannschaft fürs Toreschießen mitverantwortlich ist?
Ich glaube, es ist ein komplexeres Thema einfach, weil jetzt kann man auch sagen, wir haben die meisten Gegentore, glaube ich, jetzt da noch, ich habe jetzt nicht geschaut, aber ich glaube, wir haben noch immer die meisten Gegentore kassiert.
Wie die Austria.
Und die wenigsten geschossen. Also ich glaube schon, dass es ein komplexeres Thema ist. Ich glaube schon, dass wir Stürmer geholt haben, die interessant sind, wie Ramis Harakate. Ich glaube, da beneiden uns ein paar andere Vereine in der Liga, den wollten nicht nur wir haben. Dio Zipot, U21-Teamspieler Slowenien, Abner Brenki haben wir dazu geholt, weil wir wollten uns das anschauen. Ich glaube, wenn einer in der Regionalliga Torschützenkönig wird, dann weiß er auch, wo das Tor steht. Der hat natürlich ein bisschen gebraucht mit der Adaption an die Liga. Und ich glaube, zwei echte Stürmer mit Materna und Hofleitner hat er auch in der zweiten Liga richtig viele Tore geschossen hat. Also ich bin schon der Meinung, dass wir eigentlich gut aufgestellt sind, wenn ich falsch liegen sollte. Dann müssen wir wahrscheinlich eh reagieren im Winter. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, ich habe es immer wieder betont, dass ich vom Kader absolut überzeugt bin und wir haben definitiv einen besseren Kader wie letzte Saison.
Ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass man einfach weite Wege hat zum gegnerischen Tor, wenn man sehr defensiv agiert. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Aber weil Sie den Winter ansprechen, gibt es budgetär auch die Möglichkeit, nachzulegen, personell beim GRK?
Ja, der Michi hat es, glaube ich, schon gesagt, das teuerste für einen Club wäre wahrscheinlich der Abstieg und da muss man halt alles investieren im Rahmen der Möglichkeiten, dass man das verhindert.
Das heißt, ja?
Ich denke, ja.
Genau. Aber es kann natürlich auch sein, dass nichts passiert, wenn jetzt die nächsten Spiele unter Anführungszeichen erfolgreich laufen sollten.
Ja, ich glaube, man darf nicht immer nur auf das schauen. Ich habe jetzt gesagt, wir haben jetzt einmal einen ersten Schritt gemacht, aber ich bin weit davon entfernt, dass ich jetzt total euphorisch bin, weil wir jetzt einmal gewonnen haben in 12 Spiele. Ich glaube, wir müssen das schon jetzt weiter zeigen und wir müssen dann trotzdem, ich werde auch jetzt den Sieg nutzen oder das gute Moment nutzen, dass ich auch kritisch wieder Dinge intern bei uns anspreche, weil ich glaube, wir müssen schon an unserer Mentalität dann auch arbeiten, weil ich glaube, wir haben immer, seit ich da bin, ich bin am 1. Februar gekommen und wir haben dann geliefert, wenn uns das Wasser schon quasi über dem Kopf gestanden ist. Das war einmal in der Quali-Runde, wo wir Letzter waren, gegen Altach dann 1-0 gewonnen. Dann war es so vorletzte Quali-Runde, wo es gegangen ist, so jetzt müssen wir. Dann 1-0 gewonnen daheim gegen LASK. Da haben wir somit den Klassenerhalt geschafft und jetzt ist uns wieder das Wasser drüber gestanden und jetzt haben wir wieder performt. Aber ich glaube, wir müssen das schaffen, dass wir in jedes Spiel einfach so reingehen und jedes Spiel schon jetzt als Endspiel, als Quali-Spiel sehen. Und ich glaube, dann kommt so eine Leistung zustande. Und ich glaube, dann, wenn wir das abrufen, sind wir auch schwer zu schlagen.
Und das ist auch der Plan am Samstag in Wien gegen die Austria?
Na klar.
Ja. Wenn wir die DLs noch gesehen haben abschließend, wie ist da der Austausch noch mit dem ehemaligen Sportdirektor, der Sie auch geholt hat?
Sehr gut. Also ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gestern ist mir dann schon ein Stein vom Herzen gefallen nach dem Spiel und bin dann, mein erster Weg war, ich habe gewusst, dass der Didi da ist. Der ist oben in der Loge gesessen und habe mit ihm dann ein kleines Bier getrunken. Das war mein erster Weg eigentlich.
Ja, also, das sieht, da funktioniert es noch und das heißt, er fiebert auch mit, auch wenn er sich er da jetzt rausgenommen noch. Hat im Moment aus der sportlichen Verantwortung.
Ich weiß, wir telefonieren oft, wir haben auch gemeinsam jetzt die Pickleball-Karriere gestartet, wo wir schon in Richtung Profibereich gehen mittlerweile.
Weil es fürs Tennis nicht mehr reicht.
Genau.
Genau.
Man muss sich immer noch Alternativen umsehen. Ne? Man weiß nicht, was die Zukunft bringt.
So ist es. Und nein, wir sind in einem sehr guten Austausch und die schätzen die so. Und ich war schon einmal Sportdirektor und ich habe mir nicht bei vielen Sportdirektoren vorstellen können, dass ich dazukomme in die zweite Reihe. Aber beim Didi war es ganz klar, wir sind uns immer auf Augenhöhe begegnet. Und deswegen, wie der Didi dann gesagt hat, er will aufhören, war es für mich auch klar, dass ich das dann mache, weil ich es ihm damals auch versprochen habe und weil ich auch genau aus dem Grund, ich wollte jetzt auch nicht, dass dann ein anderer Sportdirektor kommt und ich da in der zweiten Reihe bin, mit dem es vielleicht nicht passt. Deswegen habe ich dann auch gesagt, nein, ich mache das selber.
Ja, Sie sind schon ein Leader-Typ, das hat man ja schon bei Blau-Weiß Linz gesehen. Apropos Sportdirektor, Christian Jauck, wie würden Sie die Arbeit von Ihrem Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer in dem Fall, Michael Barentzen, bisher bewerten? Er ist in etwa jetzt dann ein Jahr in der Position beim Meister.
Der Michael bringt natürlich sehr viel aus der deutschen Bundesliga mit. Wir wollten ja bewusst jemanden auch, der das internationale Netzwerk einbringt. Das ist uns sehr wichtig auch mit dem technischen Direktor. Natürlich muss man sich immer an die österreichische Bundesliga gewöhnen. Also so gesehen war im Sommer die erste große Transferperiode für ihn als Sportdirektor gegeben. Er war sehr frühzeitig mit jungen Spielern dran. Ja.
Schon im Juni,
Boruska, ja. Und so weiter.
Und Beck.
Und Beck. Mhm. Und danach hat es doch eine Phase gegeben, wo vielleicht das eine oder andere ein bisschen länger gedauert hat. Und erst, wenn man so will, in den letzten Tagen schon einiges nervös geworden ist bei uns und im Umfeld vor allem auch, hat er dann, glaube ich, das, was wir als Zielbild formuliert hatten, hinbekommen. Aber es war natürlich auch für ihn, glaube ich, eine gute Erfahrung, weil sich natürlich der Fußball an allen Ecken und Enden auch transformiert. Ne? Das war gerade auch bei Leihspielern jetzt mit der Premier League, dass du jetzt praktisch nur mit der Grenze von 6 weniger zur Verfügung hast. Da war man doch an dem einen oder anderen auch dran, wo man sich dann kurzfristig von Seiten der Premier League Clubs für andere entschieden hat.
Stichwort, ja? Torhüter.
Das war eines, das, glaube ich, das bekannteste war. Es hat aber auch den ein oder anderen Spieler gegeben. Das gehört dazu. Da will er das ein oder andere dann auch an Erfahrung einbringen und auch vielleicht besser machen. Aber insgesamt war natürlich die Transferzeit schon eine deutlich schwierigere. Warum? Weil du hast natürlich auch in Zeiten des Erfolges immer die andere Medaille, die andere Seite der Medaille. Und die heißt natürlich, dass du vor 3 Jahren angerufen hast und der gleiche Spieler hat möglicherweise nur mehr die Hälfte gekostet. Wenn du halt irgendwann einmal aufschlägst in der Champions League, dann sind, sag ich einmal, ist das Preisschild ganz woanders. Das muss man auch sehen. Gleichzeitig, was auch gelungen ist, dass doch, auch weil ich früher von dem Gefüge der Mannschaft gesprochen habe und sehr viel jetzt von Jungen, die wir einbaut haben, nämlich nicht nur Talente aus dem Ausland, sondern auch aus dem Eigenbau, was mich sehr freut, sondern wir haben ja auch die Grundstruktur mit Kitaschwili, mit Jon, Goran Stankovic etc. auch halten können. Das war schon, war wichtig. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Wüttrich weg. Das war natürlich auch, wenn man so will, der Abwehrchef. Also es sind schon Veränderungen und das ist auch klar und das kommuniziere ich ja auch sehr deutlich. Es ist ein gewisser Umbruch da.
Und die Kaderbreite ist auch ein Thema. Ich möchte nur kurz, Zuseher hat nämlich eine Frage an Sie, gerade zum Thema Kaderzusammenstellung und Transferzeit. Und die wollen wir vielleicht jetzt da dazu nehmen. Noah Ebner, 04, war Sturm im Sommer auf dem Transfermarkt zu untätig? Ich nehme mal an, er meint jetzt nicht die drei von Ihnen genannten Perspektivspieler. Ich glaube, da geht es auch, so kann sich jetzt interpretieren, vielleicht Stichwort Champions League Playoff, dass man eben da gerade in der Phase vielleicht nicht im Vorfeld vielleicht schon Melon verpflichtet hätte oder einen Stürmer und dann noch gewartet hat, bis Böwing nach Mainz verkauft wurde.
Ja, natürlich war für uns gerade sehr wichtig, wir haben so ein paar Grundprinzipien. Wir wollen das Geld ausgeben, das wir auch einnehmen. Ja? Und da war natürlich das Thema Böwing für uns schon eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Die Entscheidung ist deutlich später gekommen. Ja? Es hat sich dann vielleicht nicht ganz so entwickelt, wie es ist der Spieler, wie wir es uns vielleicht auch vorgestellt hatten. Du brauchst immer auch das Fenster auf der anderen Seite, das aufgeht. Und wir wussten, dass Böwing schon einer ist, der gerade für die deutsche Bundesliga sehr interessant war und hat auch diesen Sprung dann letztlich geschafft, heute im letzten Abdruck. Und man muss sich immer die Frage stellen, also untätig war man garantiert nicht, ja, ob man vielleicht das eine oder andere, was man sich dann immer wünscht und vorstellt jetzt auch, was die Erwartungshaltung betrifft, erfüllt ist in Graz nicht immer einfach. Also wir sind schon ein sehr leidenschaftlicher, sehr emotionaler Verein, wo ich glaube schon ein bisschen auch versuche zu bremsen, dass nicht die Erwartungshaltung sich zu weit von der Realität jetzt distanziert. Warum? Wir haben die größte Infrastrukturoffensive in der Vereinsgeschichte.
Da reden wir gleich, weil die Ansprüche natürlich gestiegen sind. Ich würde nur gerne noch vielleicht das Personalthema abschließen.
Das muss in Summe rund sein. Genau, ist mir nur wichtiger, dass das, ich sage, okay, du hast auf der anderen Seite wirtschaftlichen Rahmen, auch was die Mannschaft betrifft. Du musst natürlich aber auch die Investitionen entsprechend einbauen.
Das spricht man gleich dazu. Michi, wie würdest du, verstehst du auch die Frage oder vielleicht auch den ein oder anderen Kritikpunkt an Michael Parinsen?
Das war, glaube ich, einer der zweiten Lieblingsfragen neben der Zielsetzungsfrage, die immer wieder gekommen ist, wegen dem Kader, Kaderqualität, Kaderbreite. Eins ist klar, wie Sie gesagt haben, Kitaschwili, das ist der beste Spieler in der Liga, den hat man halten können. Diese Achse mit Goran Stankovic, der für mich sowieso oft sogar ein bisschen zu kurz kommt, wie der Tommy Horvath, weil der Goran Stankovic ist ja unglaublich wichtig für diese Mannschaft, auch was die Mentalität betrifft, da in der Defensive, im Mittelfeld. Was man immer mitbekommt, also ich glaube, schmerzfrei hat er vielleicht 5 Spiele gespielt in den vergangenen Monaten. Ja, und der beißt immer wieder durch und man merkt auch nichts. Also vor dem Rangers-Spiel, wo ich da im Stadion war, da war ja der Spitz auf Knopf, dass der überhaupt spielen kann, fit gespritzt und was liefert der für ein Spiel ab? Also das sind enorm wichtige Spieler natürlich. Ja. Man hat die jungen Spieler geholt und die Frage ist halt wirklich mit der Kaderbreite. Das ist etwas, wo man jetzt sagen kann, Sturm ist stabil aufgrund dieser Achse, die ich gerade gesagt habe. Ja. Die Frage, die ich mir dann stelle jetzt auch im Vortor der Saison, ist eben, wie das dann sich entwickeln wird. Weil da glaube ich schon, dass man immer die Qualität hat wie in der vergangenen Saison. Vor allem auch, was dann die Bank betrifft. Und was man vielleicht auch sozusagen, man ist auf der einen Seite Nutznießer von Salzburg, dass da nicht mehr so läuft, natürlich sportlich, mit den Meistertiteln etc. Auf der anderen Seite, glaube ich, leidet man ein bisschen drunter, weil ja, man hat Spieler wie Brass, Gazi Begovic, Affengruber, die ausgesiebt worden dort holen können, sie aufbauen können, groß machen können, verkaufen können. Die Spieler gibt es jetzt de facto nicht mehr, oder?
Ja, die Liga lernt immer vom jeweils anderen. Ne? Also wir haben uns ja auch vor einigen Jahren einiges von den Salzburgern und ihrem Erfolgsweg abgekupfert. Oder jeder versucht halt vom anderen auch zu lernen. Das gilt ja nicht nur für national, sondern auch international. Ich glaube, dass wir auch einige Highlights in den letzten Jahren gesetzt haben, wo andere Vereine versuchen, uns auch einiges davon zu kopieren. Das gehört dazu. Das heißt, du musst versuchen, jeden Tag auch besser zu werden. Natürlich gibt es immer wieder Aspekte auch, die ich durchaus von den Gedanken her nachvollziehen kann. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das sehen wir jetzt nicht. Ja. Nein, so habe ich nie getan, in der Öffentlichkeit, sage ich, die Dinge zu diskutieren. Sie werden dort diskutiert, im Vorstand, dort in den Gremium, die dafür zuständig sind. Weil mir ist ganz wichtig nach außen, dass wir immer kompakt und geschlossen und auch mit Ruhe und Stabilität auftreten. Weil eins darf man nicht vergessen, im vergangenen Jahr, ich habe das so oft gehört, unsere, sage ich mal, Erfolgsgarantien, Schicker und Ilzer mit dem Großteil des Trainerteams gegangen. Ja. Und das zu einem Zeitpunkt, der war so in etwa, wo wir uns heute vor einem Jahr befinden, der war alles andere als ideal. Ja. Aber im Nachhinein habe ich wieder gesagt, und davon bin ich überzeugt, es gibt eh nie einen idealen Zeitpunkt, ja, wenn man so will. Aber der war wahrscheinlich unter den nicht idealen wahrscheinlich einer der schlechteren.
Und hoffen wir übrigens heute Auswärtssieg in Wolfsburg, 3-2 ja, auf Platz 6, nur 2 Zähler hinter dem Champions-League-Platz. Also da läuft's.
Ich bin mit dem Andi immer in Kontakt, ja. Und ich habe ihm vor dem Match, so wie er mir auch alles Gute gewünscht hat, auch umgekehrt, und ich habe dazu geschrieben, wir sehen, heute kommt es in die Europacup-Plätze, und ich habe dann nur geht gesehen, das ist ihm gelungen. Freut mich natürlich auch, gratuliere ich auch, weil ich natürlich auch gerade bei der ein oder anderen Entscheidung ja unmittelbar auch damals sage ich, mit dabei war, und den Andi Schicker habe ich damals geholt aus dem doch, sage ich einmal, aus die wenigsten haben ihn gekannt, als Sportdirektor gar nicht, war seine erste Karrierechance bei uns. Ich war von ihm überzeugt, und ich freue mich, wenn er heute so begehrt
ist. Das war eine mutige Entscheidung nach Günter Kreisel auf Andreas Schicker in einer schwierigen Situation
beim SK Sturm
zu setzen. Und ich wollte nur sagen, und dann hat der Andreas Schicker mit Christian Ilzer, und der Rest ist Geschichte.
Aber trotzdem sind wir mit dem zweiten Meistertitel, möchte ich schon einmal betonen, sind wir das mit dem Jürgen Säumel geworden mit seinem Team.
Und das ist ein gutes Thema.
Und das freut mich schon sehr, weil es ein bisschen untergegangen ist. Weil man gesagt hat, der eine profitiert nur vom anderen. Ich glaube, in der Zwischenzeit unsere, sage ich mal, Philosophie, sportlich, ja, spielerisch, ja, die ist sehr klar, die versuchen wir immer wieder zu leben, von der Jugend, Akademie, zweier Mannschaft, ja. Aber trotzdem setzt er, sage ich, seine eigenen Duftnoten, und das macht er gut, und er macht es auf eine andere Art und Weise. Jeder ist eine Persönlichkeit mit seinen Eigenschaften, und das ist ja der Jürgen, und der Jürgen ist vielleicht nicht immer der spektakuläre Typ, ja. Ja, aber er streut die Ruhe aus, und die Ruhe, die, glaube ich, im Team zu den Spielern hin, die schenkt auch Kraft.
Genau. Und jetzt läuft sein Vertrag in 7 Monaten aus, und ich höre laut Sky-Informationen, es hat bis jetzt noch kein einziges Gespräch mit ihm oder mit seinem Berater gegeben. Warum? Wenn es eh so gut läuft.
Ja, aber jetzt muss man sagen, die Frage gehört erstens einmal zum
Sportdirektor. Ja, aber deine Entscheidungen laufen schon im Aufsichtsrat beim SK Sturm.
Ja, schon. Aber
auf Vorschlag des Sportgeschäfts.
Ja, aber gehen Sie davon aus, also wenn vielleicht der ein oder andere jetzt zuruft, die Gespräche haben jetzt noch nicht stattgefunden, dann kann ich nur sagen, wir haben eine sehr klare Idee dazu, und wenn es dann dazu was zum Verkünden gibt, werden wir das auch zeitgerecht machen.
Das heißt, ich höre heraus, Sie hätten nichts dagegen,
wenn er bleibt. Naja, als Interimscoach hat es damals keinen Sportdirektor gegeben. Also wir haben damals auf den Jürgen Säumel gesetzt, und wenn man so will, normalerweise ist das die Entscheidung des Sportdirektors. Damals waren beide weg, also hat es eine Lösung gegeben, und ich bin mit der Arbeit vom Jürgen Säumel auf jeden Fall sehr zufrieden, aber jetzt haben wir einen Sportdirektor, und der Sportdirektor ist gefordert. Aber
7 Monate vor Ende des Vertrags Zeitablaufs, ich meine, wir fragen einen Sportdirektor, wann gibt es einen guten Zeitpunkt für eine Vertragsverlängerung? Bayern München hat 3 Jahre vorher schon verlängert.
Ja, manche 3 Monate vorher. Ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, wir werden das rechtzeitig und ordentlich machen.
Wann ist ein guter Zeitpunkt für Vertragsverlängerung mit einem Trainer?
Ja, ich glaube, beim Jürgen, der hat es auf jeden Fall verdient, dass man jetzt die Gespräche mit ihm führt. Ich schätze den Jürgen Säumel, ich kenne ihn auch schon lange. Ich schätze ihn als Trainer und vor allem als Mensch, wie ich ihn kennengelernt habe. Und ja, ich glaube, dass das für Sturm auch gut wäre, wenn er weitermacht und wenn er weiter Trainer bleibt.
Und wir haben den Präsidenten jetzt, glaube ich, auch so verstanden, ne? Dass da jetzt was passiert, noch heuer möglicherweise.
Aber ich möchte nicht den Herrn Sportdirektor da außen vorlassen.
Nein, das ist schon klar.
Ich habe schon einmal den Vorwurf bekommen. Ja. Ich habe das damals eingefädelt und verlängert und so weiter. Nein, so ist es nicht. Das ist ja mal die wesentlichste Entscheidung auf der sportlichen Ebene. Das kann ich ja jetzt nicht hier im Studio dem Herrn Sportdirektor wegnehmen. Nein. Da ist der Herr Barens.
Sie haben ja schon viel gesagt, wir haben schon verstanden. Und beim SK Sturm wird ja im Team entschieden, habe ich einmal gehört. Glaube ich eh von Ihnen, also insofern.
Wir sind Teamplayer, das gehört
genau,
dazu.
Genau. Ja. Sie haben schon gesagt, Investitionen gibt es beim SK Sturm. Manche sagen ja sehr viel in Steine, weniger in Beine. Trainingszentrum, Buntigam und auch in Messendorf, wo die Kampfmannschaft, die A-Mannschaft spielt, werden ja auch teilweise Dinge erneut. Wir haben auch ein paar Bilder von dem Trainingszentrum in Graz-Buntigam, wo dann in Zukunft, Sie können es genauer sagen, die Frauen und auch der Nachwuchs zum Teil spielen wird. Das ist ja auch ein Projekt, das im zweistelligen Millionenbereich ist und wo der Verein den Großteil bezahlt.
Ja, 17 Millionen, das ist schon für uns richtig Großes, das größte Projekt der Vereinsgeschichte, Steine, Beine. Ich glaube, man braucht Beines. Man braucht zuerst auch die Steine, man braucht die Infrastruktur, damit man die Wahrscheinlichkeit, sage ich, auch für den zukünftigen Erfolg entsprechend erhöht. Ja, diese Rahmenbedingungen sind heute Teil eines professionellen Vereins und ich glaube, das war mir immer wichtig auch, dass man die Modernisierung auch entsprechend vorantreibt, weil du hast am Ende des Tages ja nichts, weil Beine können ja auch da oder dort vielleicht auch mal verletzt werden. Manche Entscheidungen, wenn man sich anschaut, die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie oft sind Transfers dann immer richtig, wenn man sie erwartet, dass sie 90-100% ausmachen. Die Wahrheit liegt woanders. Das heißt, du musst dort schon auch aufpassen, dass du die Entwicklung, sage ich, für die nächsten Generationen, und das ist ein Investment, sage ich, für die Kinder, für den Nachwuchs, für die Zukunft und auch für unsere Frauen. Das liegt mir persönlich extrem am Herzen.
Genau. Da nimmt eben der SK Sturm selbst viel Geld in die Hand, auch zum Teil aus der Champions League natürlich, dass man auch oder auch beim ein oder anderen Transfer, das man verdient hat. Und ungeklärt ist aber nach wie vor die Stadionfrage. Es gibt Studien, es gibt viele Gespräche, könnte ich jetzt sagen, aber kaum Ergebnisse, weil im Raum ja ein kompletter Umbau steht mit Kosten in der Höhe zwischen 100 und 150 Millionen Euro. Man ist ja geneigt zu sagen, da kann man schon fast ein neues Stadion hinstellen. Christian Jauch, wer soll das überhaupt bezahlen? Oder gibt es aus Ihrer Sicht Stand heute die Chance, dass sich da etwas tut? Und zwar in absehbarer Zukunft und nicht irgendwann nach 2030?
Also ich mache einen Vorschlag an die Sky-Redaktion, bitte einmal auch den Eigentümer des Stadions einladen. Es ist immer lustig, dass wir ja permanent Fragen bekommen. Die müsste man eigentlich einmal umgekehrt stellen und sagen, was habt ihr mit eurem Eigentum vor? Wo wollt ihr es hin entwickeln? Denn eines ist klar, wir haben keine Länderspiele mehr, wir haben keine Champions League-Spiele mehr. Und ich sage, in ein paar Jahren, wenn man nichts investiert, zu Tode gespart, hat sogar der Manager des Stadions gesagt, ja, dort haben wir auch nichts mitzureden bei der Verwaltung, das Management. Das sind also alles Dinge, wo wir eigentlich ganz normaler Mieter sind. Muss man irgendwann einmal auch Angst haben, dass man überhaupt noch Bundesliga spielen kann. Daher gehe ich mal davon aus, es muss kommen. Neues Stadion vom Geld her, ja, da gab es etwas, aber da brauchst du Umweltverträglichkeitsprüfung, UVB, wie es so schön heißt, dann sind wir im Zeitraum von 7 bis 10 Jahren. Ja. Mhm. Was wir getan haben in diesen 14 Jahren, seit ich Präsident bin, wir haben ununterbrochen Projekte hingelegt, wir haben Geld investiert, wir haben Studien beauftragt, wir haben Architekten auch gebeten, Vorschläge zu machen. In Summe ist das ein 7-stelliger Betrag. Also wenn der Mieter immer hergeht und dem Eigentümer sagt, was könnte eigentlich besser machen, sollte man schon auch einmal, weil die Debatte heute in Graz für völlig umgekehrt. Also es geht ununterbrochen an die Vereine die Frage, das ist aber eigentlich etwas, was die Öffentlichkeit und auch die Medien stärker dem Eigentümer stellen müsste. Weil wir haben genug auf den Tisch gelegt, permanent, selten in der Öffentlichkeit. Wir waren immer konstruktiv mit Arbeitsgruppe, hab den Schalabeter dabei, mein Vize, der hat 3 Stadien in Österreich gebaut. Davon hat die Stadt profitiert. Ich gehe davon aus, wenn man es will, wenn der politische Wille wirklich da ist, und da muss man aufpassen, weil dort mehrere Male gewechselt, vor 2 Jahren hat es noch gegeben, 2-Stadion-Lösung und ein Bekenntnis, kann man sich anhören. Ja? Mhm. Jetzt gibt es das Projekt in Buntigam Wurzteier und jetzt gibt es quasi nur mehr die einzige Chance und die ist am Standort in Liebenau. Ja? Und dort ein Stadion zu errichten, ist, wenn man jetzt will, ist es machbar. Ja? Die Gespräche übrigens, ich führe mehr mit dem Land. Das ist eigentlich der Eigentümer gefragt. Ja. Ich mag es trotzdem gern. Ich hau mir rein. Es war ganz nett. Auch beim letzten Termin hat mir der GRK-Präsident Zissler dafür auch gelobt. Er hat gesagt, unglaublich, wie viele Kilometer du laufst. Da sind sehr, sehr viele leere Kilometer dabei. Und mir ist ganz wichtig auch, weil wie unser Vorstoß gekommen ist, mit den 30 Millionen unser Beitrag auch, wenn wir die gesamten Rechte auch im Stadion bekämen, war eine ziemlich heftige Reaktion des GRK-Anhangs. Mag sein. Aber mein Interesse ist genau das Gegenteil. Ich will, dass der Grazer Fußball, dass wir insgesamt hier an einem Strang ziehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt beim GRK-Präsident, beim René Zissler, mit dem ich mich, sage ich, konstruktiv und gut verstehe, dass wir hier eine gemeinsame Lösung brauchen. Weil eines ist klar, wenn wir es jetzt nicht schaffen, Spitzenfußball wird es in Graz mit den Rahmenbedingungen nicht geben. Wir sind derzeit weit über unseren Möglichkeiten.
Ja, ohne Frage, es gibt einen Entgang an Einnahmen, den zum Beispiel die Konkurrenz hat, des SK Sturm und des GRK, nämlich in Linz oder in Salzburg oder auch in Wien, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, für die Bundesliga-Vereine dementsprechend bei Heimspielen auch Gelder zu lukrieren. Dino Wawra will jetzt gar nicht die GRK-Position haben, weil das ist auch nicht Ihr Bereich beim GRK, aber Sie sind ja als Sportdirektor bei Blau-Weiß Linz auch in der Phase bei Blau-Weiß gewesen, wo es eben eine Zwei-Stadion-Lösung gegeben hat in Linz. Das ist nicht möglich in Graz. Ist das natürlich die Luxuslösung gewesen in Linz?
Ja, ich wollte ja schon sagen, ich bin da, glaube ich, jetzt was Graz betrifft, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da ist der Herr Jauck sicher der Richtige dafür. Da bin ich einfach zu wenig in der Materie drin. Ich kann es nur sagen, wie es damals in Linz war. In Linz ist das relativ einfach gegangen. Also kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da bin ich als Sportdirektor damals gekommen, 2019 und ich glaube 2020 war es. Ich habe mir der damalige Sportvorstand David Wimleitner angerufen und ich war Sportdirektor und er hat gesagt, ja, er hat jetzt gerade einen Anruf gekriegt von einem hochrangigen Politiker in Linz. Wir haben ja oben trainiert und unsere Trainingsmöglichkeiten oben auf der Kugel gehabt und er hat gesagt, nein, wir müssen im Winter halt raus. Da, okay, sage ich, ja, okay, und wo gehen wir hin? Ja, wird schon, also der LASK baut oben sein eigenes Stadion auf der Kugel, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo spielen wir? Nein, wir kriegen ein eigenes. Das war das Gespräch und zwei Jahre später.
Dino, Sie machen den so neidig gerade.
Genau. Das Gespräch hat der Christian Jauch in Graz noch nicht geführt, oder?
Wir haben die Debatten alle gehabt und es hat ja auch den Vorschlag gegeben, der GRK hat gesagt, ich würde gerne noch Weinzödel und würde die Möglichkeiten, aber dann hat es gegeben, weiß nicht, irgendein Vogel, dann hat es gegeben die Fledermaus, dann habe ich gesagt, okay, Natur, Umwelt ist alles wichtig, dann haben wir andere Variante gehabt. Man muss schon sagen, es ist schon auch eine Frage des Willens und was mich am meisten stört ist, dass man, wenn man sich heute anschaut, der Sport in Österreich an den Gesamtbudgets und dann noch einmal auf die Steiermark und auch speziell auf die Stadt Graz, der ist unbedeutend. Ja, sie haben nur die Politiker den Mut, das auch zu sagen. Die Zahlen, ich bin ein Zahlenmensch, sagen das klar und deutlich aus. Und das ist ungerecht, weil gerade wenn man sich anschaut, die Begeisterung, die der Fußball in Graz und in der Steiermark insgesamt auslöst. Ich denke nur an unsere beiden Meistertitel. Wir leben in einer Region, wo die Industrie, Autozulieferindustrie hat ihre Sorgen, ihre Probleme. Arbeitsplätze werden dort ordentlich abgebaut. Ja. Was ich gesehen habe, was wir mit den Meistertiteln auch geschenkt haben, der Region, ja, und dann muss ich Europacup, Champions League in Klagenfurt spielen, das tut mir im Herzen weh für meine Fans. Was die dort immer investieren, Geld, immer mit dabei sind, heute wieder Rang. Aber die Thematik, nur Fußball zu kritisieren, das verstehe ich nicht, weil alle Kritiker versuchen ja genau den Begriff Veranstaltungszentrum, Liebenau, und die Stadt Graz dürstet ja, da ist ja nichts mehr los. Es gibt ja auch andere, die das sagen, die deutlich prominentere sind, wie Dr. Marco, der auch gesagt hat, das braucht die Stadt ja zur weiteren Entwicklung. Wir wollen ein Veranstaltungszentrum und dann legen wir was vor und jetzt gibt es die einmalige Chance. Und du musst in was investieren, wo am Ende auch Wertschöpfung entsteht. Genau. Ja, die Wertschöpfung, die wir vorlegen, mit 40 Millionen ja, in einem Jahr, wenn wir Europacup spielen, die ist unglaublich. Die können andere Veranstaltungsindustrien nicht einmal annähernd vorweisen.
Also ein multifunktionales Stadion ist das Ziel und dann werden wir sehen, ob die Causa Stadion irgendwann noch tatsächlich auch gelöst wird, wenn wir alle noch in Amt und Würden sind. Schauen wir mal, was da dahinter kommt. Wir haben mit Dino Wawa gesprochen, Blau-Weiß Linz. Man kann ja durchaus sagen, Sie sind ja nicht nur Sportdirektor gewesen, Sie sind ja so etwas wie eine Legende, weil Sie auch dort fast gespielt, also was heißt fast, weil Sie dort auch über Jahre gespielt haben, in sowohl dritter als auch zweiter Liga. Wir haben zwei sehr schöne Szenen herausgeholt. Michi Gander, da sieht man auch, ein begnadeter Linker, ne? Ja, in Wolfsberg.
Schwer in Ordnung. Also wir haben, glaube ich, vor einem Jahr mal uns in einer Hallenkick-Runde noch getroffen, hat Tino und ich, das hätte ich mir jetzt nicht zutraut, so wie du performt hast vor einem Jahr.
Der war auch drinnen. Also mit Blau-Weiß in der zweiten Liga natürlich gespielt, mit SV Ried auch in der Bundesliga. Über 200 Profispiele, ist schon länger her.
Aber auch in Gradkorn, oder?
War das ja, Gradkorn, Schwanenstadt.
Auch mit unseren... Unseren Ehrenreich, oder?
Genau, mit Martin Ehrenreich.
Unsere Legende.
Genau. Nicht nur das. Dino Wawa hat übrigens auch in der österreichischen 21. Nationalmannschaft gespielt, unter anderem mit Ferdinand Feldhofer, Markus Katzer, Manuel Ortlechner, Andreas Iwanschitz, ja, Roland Linz, Paul Scharner, also einige waren da dabei. Also eine Blau-Weiß-Legende und man kann es durchaus so sagen, Michi, einer der Architekten für, zum Aufstieg.
Ja, er hat die Mannschaft
zurück, zum Rückkehr, ne? Ja. Oder zur Rückkehr in die Bundesliga. War
sein Verdienst und den Matthias Seidel haben wir heute schon natürlich gehabt mit diesem Tor, den hat der Tino geholt, den Simon Seidel hat der Tino geholt. Fali Majulu, Entdeckung von Tino Wawa, auch kein Unbekannter, dann den Tisch. und natürlich haben wir da noch andere Spieler wie
Ronny Waldo,
Miranda, die da jetzt auch den Stamm des dieser Mannschaft bildet noch nach wie vor in der Bundesliga.
Ja, also. Und er hat noch wen geholt, den zweiten Architekten, den Cheftrainer bei der Aufstiegsmannschaft des Blau-Weiß Linz. Das ist Gerald Scheiblen und ich freue mich sehr, dass der uns jetzt live zugeschaltet ist aus der Schweiz, aus Zürich. Da ist er schon. Schönen Abend, danke fürs Dabeisein.
Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, bevor wir vielleicht über Blau-Weiß reden, was war da heute Nachmittag los, Gerald Scheiblen? 0-6, höchste Niederlage in Luzern. Warum?
Ja, ich setze hinten da die neue Taktik für die nächsten zwei Wochen. Ja, heute waren wir defensiv sehr anfällig. Ich habe das auch bewusst mit roten Spielern gemacht, so als kleinen Hinweis für den Dino. Ja, wenn man schon verliert, dann ist 6-0, habe ich gehört, besser als 6x0-1. Ja, wir haben eine sehr junge Mannschaft, die heute durch drei Standardsituationen in Rückstand geraten ist. Und ja, Luzern macht es dann auch sehr, sehr gut. Das muss man dann auch mal in Kauf nehmen, wenn man so eine junge Mannschaft trainiert. Aber wer mich kennt, bleibt relativ, ja, ich bleib gelassen und werde das schon wieder in den Griff bekommen.
Ja, und auch mit Humor, wie wir gerade festgestellt haben. Aber es gab ja am Donnerstag auch ein Erfolgserlebnis, 3-3 gegen eines der Schweizer Top-Teams, Young Boys Bern, auch wenn die jetzt im Moment vielleicht ein bisschen kriseln. Wie schwierig verläuft insgesamt für Sie trotzdem bisher Ihr erstes Auslandsengagement? Oder ist es vielleicht auch ein hochspannendes Abenteuer im Moment, nur für alle, die den Schweizer Fußball nicht so verfolgen, Grasshoppers mit Gerald Scheiblener auf dem vorletzten Tabellenplatz?
Ja, wir haben von Beginn weg gewusst, dass es natürlich mit viel Risiko verbunden ist, das Projekt Grasshoppers. Ich denke, dass ein Verein ähnlich wie vielleicht der Rapid Wien in Österreich sehr von Tradition lebt, sehr viel von der Vergangenheit erlebt. Und jetzt geht es aber um die Zukunft. Wir haben, wie gesagt, eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt mit einem kleinen Budget, versuchen da jetzt einfach ja für die nächsten Jahre wieder etwas aufzubauen, dass man ja einfach wieder positiv in die Zukunft blicken kann. Hat mit dem Alain Sutter einen Sportdirektor, der die Situation sehr, sehr gut einschätzt. Und der ganze Verein, sage ich mal, hat sich neu aufgestellt und ich bin froh, dass ich da Teil davon sein darf. Ich war jetzt noch nicht wirklich bei einem Verein mit sehr viel Geld, deswegen ja, bin ich es gewöhnt, aus diesen Rahmenbedingungen das Beste zu machen und deswegen ja, gefällt es mir da sehr, sehr gut, bin von sehr guten Menschen umgeben, sowohl fachlich als auch eben vom Charakter her und ich bin voller Motivation und freue mich auch jetzt aufgrund des 0-6 heute schon wieder aufs nächste Spiel, dass wir das dann auch wieder ausbessern.
Ja, und Sie haben ja auch in dieser Woche einen neuen Trainer geholt für die zweite Mannschaft mit GAK-Bezug, Gernot Messner. Was war da der Hintergedanke? Oder was ist da der Hintergedanke?
Ja, ich habe einfach sehr gerne Menschen um mich, die mich selber besser machen. Und ich glaube, dass der Gernot absoluter Fachmann ist. Und ist, ja, denke ich, beim GAK ganz eine wichtige Rolle gewesen. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, hat er es, glaube ich, unglaublich gut gemeistert und hat die Mannschaft dann sehr souverän durch die zweite Liga geführt. Und ich weiß, von was ich spreche, es ist ganz schwierig, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Und dann hat er leider nur 10 Spiele machen dürfen. Aber er kann sowohl mit jungen Spielern sehr gut umgehen, weil er viel Erfahrung in der Akademie hat und hat auf Profi-Ebene schon einige Erfahrungen gesammelt und deswegen passt er perfekt daher nach Zürich und ich freue mich riesig, dass er sich für das Ausland für uns da entschieden hat und freue mich einfach schon auf die Zusammenarbeit mit ihm.
Gerald, Sie verfolgen natürlich die österreichische Liga. Wie schwierig ist es nicht nur für Sie, sondern auch für Tino Wawa aktuell aus Ihrer Sicht mit dem GAK?
Ja, wir haben irgendwie immer schwierige Situationen zu meistern. Denke, bisher ist es ganz gelungen. Ich bin auch überzeugt davon, dass der Tino in seiner Art und Weise mit seiner Qualität als Mensch, mit seiner Führungsqualität das beim GAK gut meistern wird. Denke auch, die Übergabe vom Didi Elsneck war, glaube ich, hervorragend gelöst. Besser kann man Übergabe nicht lösen. Ist nichts Negatives übrig geblieben. Und ja, freue mich einfach gestern über den Sieg vom GAK. Natürlich, ich kenne einen Ferl sehr, sehr gut und habe auch mitgelitten mit ihm. Habe mal geschrieben, dass ich mich sehr, sehr freue für ihn. Und wie der Dino gesagt hat, es ist jetzt erst einmal ein Sieg, aber der war trotzdem wichtig, um wieder neue Energie, sagen wir, für die künftigen Aufgaben zu schöpfen.
Tino, ein Sieg mit dem GAK, Gerald Scheiblinger 2 Siege mit Grasshoppers. Wie verbunden ist man in Zeiten wie diesen?
Ja, nur ist er ein Sieg vorne, ne? Aber wir versuchen jetzt aufzuholen.
Ja, genau.
Aber nein, wir tauschen uns ja oft aus, ich telefoniere oft mit Scheibe. Also wir sind ja neben der beruflichen Beziehung, die wir gehabt haben, sind wir mittlerweile sehr, sehr gute Freunde oder waren das auch schon immer. Und ich glaube, er gönnt mir den Erfolg, gönnen ihm den Erfolg. Wir waren gemeinsam sehr, sehr erfolgreich, glaube ich. Und ja, vielleicht führen uns die Wege ja wieder mal zusammen.
Das ist, glaube ich, das. Ihr zwei seid quasi das Schicker Ilzer, um das so unterzubrechen von Sturm damals.
Also, bei Blau-Weiß.
Bei Blau-Weiß, beziehungsweise auch für die Zukunft, denke ich. Weil ihr seid schon auf einer Ebene, die quasi wirklich
funktioniert. Weißt du mehr? Beim GAK gibt es keinen Trainerwechsel, haben wir gerade gehört.
Nein, auch der Gerald Scheiblinger ist, glaube ich, sehr zufrieden mit seinem Sportdirektor. Aber da ist trotzdem diese Verbindung einfach da zwischen den beiden. Und das ist auf alle Fälle etwas, glaube ich, das die beiden immer wieder mal vielleicht in einem Hinterkopf haben, weil die Karrieren gehen ja noch länger weiter bei den beiden. Das ist mit Sicherheit.
Ist das, aber ich wollte es einfach nur mal so als Beispiel bringen, wenn man sagt, okay, man telefoniert mit vielen in der Branche, aber das ist quasi wirklich, denke ich, so die Einschätzung, die es trifft, oder?
Ja, hast du richtig getroffen.
Gerald Scheiblinger, würden Sie das unterschreiben? Ist diese Symbiose tatsächlich so gegeben?
Ja, wir haben ja schon in vielen Konstellationen zusammengearbeitet. Ich war ja sogar mal ganz kurz im Dino so Trainer. Wir waren gemeinsam spielen in einer Mannschaft, dann war er mein Chef als Sportdirektor, jetzt sind wir beide am Tabellenende, auch das verbindet uns und ja, ich denke, dass wir uns beide durchkämpfen und bin überzeugt davon, dass wir irgendwann wieder zusammenarbeiten, wahrscheinlich dann in der vierten Liga bei Donau Linz, wo wir begonnen haben, wenn wir es nicht schaffen.
Nein, da kommt schon noch was anderes. Aber apropos Linz, gestern gab es ja auch ein Derby und das bleibt dabei. Blau-Weiß hat gegen den LASK in der Bundesliga nur zweimal mit Trainer Gerald Scheiblinger gewonnen. Gestern gab es eine Niederlage. Haben Sie ein bisschen hineingeblickt?
Ja, wir waren gestern viel mit dem Auto unterwegs, weil ich mir gestern 3 Spiele in verschiedenen Stadien angesehen habe und habe am Beifahrer den Alexander Zellhofer gehabt, der am Handy das Spiel laufen gehabt hat. Ich denke, dass es eine sehr enge erste Halbzeit war, wo Chancen auf beiden Seiten da waren. Leider hat dann der LASK gewonnen, aber ja, auch Niederlagen gehören dazu, aber uns gegen den LASK natürlich besonders wehtut.
Genau, also einmal blau-weiß, immer blau-weiß, Gerald Scheiblinger. Vielleicht abschließend, jetzt kennen Sie doch schon ein paar Monate die Schweizer Liga. Und die Schweiz hat ja Österreich gerade in der UEFA-Fünfjahreswertung überholt. Wie würden Sie die beiden Ligen aktuell vergleichen? Sie waren Trainer bis zum Sommer in Österreich, jetzt in der Schweiz.
Ja, ich denke vom Modus, von den Stadien sehr, sehr ähnlich. Ich denke auch, dass es in der Schweiz ein sehr breites Mittelfeld gibt und zwei, drei Mannschaften, die letztendlich dann um den Meister spielen. Da ist nicht viel Unterschied zu erkennen. Medial bin ich eigentlich überrascht, dass in Österreich eine Spur mehr war als in der Schweiz. Vom Sportlichen her kann man sagen, dass vielleicht weniger Pressing in der Liga gespielt wird als in Österreich. Dafür gibt es an individuellen Spielern gibt es mehr, also mehr Qualität. Das ist vielleicht so der Grund, der große Unterschied. Mehr Geschwindigkeit, mehr Technik und wie gesagt, auch vielleicht auch vom Marktwert her durch die Liga, jetzt sage ich, wenn man schaut, einfach bessere Einzelspieler. Das wäre so der Unterschied, den ich bisher ausgemacht habe.
Ja, klingt sehr interessant. Danke vielmals, dass Sie sich an diesem für Sie nicht ganz so einfachen Arbeitstag trotzdem noch Zeit genommen haben, bei uns vorbeizuschauen. Gerald Scheiblinger, Gruß nach Zürich und toi, toi, toi.
Danke, schöne Grüße zurück und alles Gute für alle Beteiligten. Die Grazer Burschen werden das schon richten.
Danke, alles Gute.
Genau. Danke. Aber wollen wir vielleicht, weil man schon Gerald Scheiblinger jetzt auch den Vergleich angesprochen hat mit Schweiz, Österreich. Ich meine, das ist ja fast alarmierend, oder? Wenn der Gerald Scheiblinger sagt, da gibt es mehr Qualitätsspieler, mehr Tempo. Wo führt das hin, Herr Bundesliga-Aufsichtsrat? Was muss man tun, damit die Liga nicht nur spannend ist, sondern auch diese Qualität wieder hat, dass man auch wieder fixe Plätze hat, Stichwort Europa League, Champions League, denn im Moment gibt es ja nur mehr 4 Teams dann ab 27 international.
Ja, es ist Alarmstimmung angesagt, wenn man die Tabelle sieht und die Schweizer uns nach der letzten Europacup-Runde auch überholt haben, weil natürlich der Fußball derzeit internationaler wird. Die Europacup-Spiele von der Anzahl her sind circa fast 30% mehr. Das heißt, es fließt von den kleineren Ligen in die Europacup-Bewerbe, aber auch in die Top 5 Ligen das Geld. Das sieht man auch der TV-Abschluss jetzt liegt unter dem der Vorjahre, trotz der Inflation. Zusätzlich haben wir natürlich aber auch diesen Solidaritätsbeitrag, den es gibt am Topf, dass die Vereine die Europacup spielen. Und da war natürlich vergangene Saison neben Sturm auch Salzburg in der Champions League dabei. Da ist viel hineingekommen.
Fast 5 ja. Millionen Euro, die aufgeteilt sind. Ne?
Und wenn man sich das anschaut, wir wissen es ja noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall weniger, es wird deutlich weniger. Das heißt, die Performance wirkt dann natürlich auch auf alle Vereine, die auch nicht Europacup spielen. Ja. Das heißt, da müssen wir arbeiten daran, dass wir werden versuchen, unseren Beitrag zu liefern. In der Europa League haben wir aber starke Gegner, muss man fairerweise sagen. Aber ich sage, in den beiden Auswärtsspielen waren wir zweimal knapp dran. Da wäre aus meiner Sicht mehr möglich gewesen. Im Europacup sind wir zu Hause extrem stark, wenn man sich die Heimtabelle anschaut, auch von Jürgen Seimel. Das macht mich optimistisch. Und man ging Nottingham Forest, ich als Bub 1984, habe gesagt, einmal müssen wir noch einmal bei diesem ungerechten Elfmeter die Chance kriegen.
1-1 jetzt kriegen damals, wir, jetzt ja. Bin ich sogar. Ja. Ich will jetzt nicht der Spaßverderber sein, aber der Elfmeter für Sturm, den wird man heute auch nicht pfeifen. Also insofern waren beide Elfmeter.
Der ist bei mir nicht in Erinnerung geblieben, aber da war ich noch Fan. Als Präsident hätte ich das nicht
aber
vergessen.
Aber bisher, muss man jetzt sagen, okay, ergebnistechnisch, aber man hat sich es am besten verkauft bisher von den österreichischen Vertretern bisher. Definitiv auch von den Leistungen her. Man war gegen Celtic wirklich, wirklich knapp dran und hat das sehr gut performt auswärts. Ja. Aber man muss sagen, okay, das ist das finanziell, aber woran sagen Sie, das ist jetzt eine Entwicklung der vergangenen Jahre? Warum ist mir quasi wirklich so abgefallen in dieser UEFA-5-Jahreswertung?
Naja, ich will jetzt nicht Namen nennen, aber ich glaube, die Statistik ist sehr stark von den Erfolgen von Red Bull Salzburg getragen gewesen. Und damit war es ja nicht die Breite der österreichischen Liga, sondern ein bisschen aufpassen, sondern es war wirklich die unglaubliche Performance in den Europacup-Spielen. Ja. Die ist jetzt weggefallen, ja. jetzigen Zeitpunkt haben wir den größten Beitrag geliefert, aber ich möchte da vorsichtig sein. Ich glaube, wir müssen uns da solidarisieren. Als gesamte Liga müssen wir schauen, dass wir dort mehr rausholen. Natürlich gibt es dann immer die Debatte auch mit Österreicher Topf, mit all diesen Themen. Warum holt man dann ausländische Talente? Ist natürlich auch eine Antwort drauf, muss man sagen. Viele haben dann gesagt, den Weg von Salzburg, wir holen junge Talente. Unser Weg mit ausländischen jungen Talenten war kein verkehrter, muss man sagen. Der hat sich wirtschaftlich, aber natürlich auch sportlich gut gezeigt. Jetzt haben wir viele, sage ich mal, Österreicher auch, die wir einbauen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber Kluft im Fußball, international zwischen den Top 5 und den kleineren Ligen, ist in den letzten Jahren dramatisch größer geworden.
Sie brauchen uns, da gebe ich recht. Und der Österreicher Topf und all das, was den österreichischen Fußball, Clubfußball betrifft, werden wir natürlich auch in den nächsten Sendungen bei Talk und Tore noch ausführlich diskutieren. Übrigens nächsten Sonntag dann auch der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Bröll hier bei Talk und Tore zu Gast. Es geht dann auch weiter Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League. Also bedanke mich bei Tino Wabra, Christian Jauck und Michi Ganhör. Noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Wiederschauen.